Aber jetzt bete ich erst noch. Danke, lieber Vater, dafür, dass du hier bist. Das hast du versprochen, dass du durch deinen Heiligen Geist hier unter uns sein möchtest. Also danken wir dir dafür. Aber jetzt bitten wir dich auch, dass das noch ein bisschen näher kommt. So direkt an die Herzenstür. Und vielleicht kannst du uns auch den Mut schenken, unser Herz zu öffnen für dich. Danke dafür, dass du ein unglaublich großes Interesse an uns hast. Amen. Ich habe eine Frage an euch, und zwar würde mich interessieren, ob ihr bereits in der Adventsruhe angekommen seid. Alle stimmen zu, sehe ich. Also tatsächlich ist es uns gelungen, hier alle so richtig mal zur Besinnung zu kommen. Das ist auch wichtig, glaube ich. Das ist ja die Zeit der Besinnlichkeit. Obwohl ich mache das mit einem kleinen Trick. Ich gehe einfach nicht mehr in die Stadt. Ich musste jetzt doch einmal da und habe festgestellt, es gibt mehr Leute in der Stadt gerade, als Kiel Einwohner hat. Also irgendwie stimmt da etwas nicht. Das ist mir unheimlich, deshalb gehe ich da nicht mehr hin. Manchmal kommt man nicht drum herum. Aber diese Ruhe, Zeit der Ruhe, das gelingt eigentlich niemandem, oder? So mal runterfahren, zur Ruhe kommen, Besinnlichkeit, das sind doch all die Worte, die so uns als Ziele und Wünsche aufgeschrieben werden, vermittelt werden. So sollen wir doch unbedingt den Advent erleben. Ja, warum eigentlich? In der Bibel steht das nicht. Ich habe nachgeguckt. Ganz im Gegenteil steht da was. Also die erste Adventzeit, die Ur-Adventszeit sozusagen, die war nicht ruhig. Das war eine heiße Zeit, eine brodelnde Zeit, könnte man sogar sagen. Die Juden lebten ja in einer Besatzungssituation. Das ganze Land war von Kaiser Augustus, dem Erhabenen, eingenommen worden, wie eigentlich die ganze Welt fast damals, die Bekannte. Und dann hat er das klug gemacht, hat das ganze Reich in Provinzen eingeteilt und dann immer wieder Könige eingesetzt, die jeweils dafür sorgten, dass in dieser Provinz auch alles mit rechten Dingen zugeht. Und meistens hat er sogar Leute genommen aus dem Volk. Nicht so in Galiläa, da hat er den König Herodes, das war ein Idumäer, eingesetzt. Den mochten auch die Juden nicht gerne, eigentlich haben sie ihn gehasst. So wie die Römer grundsätzlich, die waren alle verhasst, weil sie, naja, sie kann man nachvollziehen, sie haben das Land besetzt, das ihnen ja nicht gehörte. Der König Herodes, der wurde mit ganz vielen schlimmen Schimpfwörtern bedacht und nicht ohne Grund. Er war ein Tyrann, er war wirklich ein Tyrann. Er war viel schlimmer, als er sein musste. Zum Beispiel hat er sich ausgedacht, dass die Juden, gerade die Juden, da war ja was mit diesem ersten Gebot, aber gerade denen hat er aufgetragen, ihr müsst Kaiser Augustus als Gott anbeten. Hat der Augustus gar nicht gefordert. Hat Herodes sich ausgedacht, so ein bisschen eingeschleimt bei dem Kaiser Augustus wahrscheinlich. Und dann gab es auch einige unter den Juden, die haben sich damit arrangiert. Sie haben angefangen zu sagen, jawohl, da machen wir mit, da suchen wir das Beste aus dieser Situation, zum Beispiel die Zöllner, die schneiden in der Bibel auch nicht so gut ab meistens. Aber wie das immer ist in solchen Situationen, wächst langsam eine Unzufriedenheit und die Sehnsucht nach Veränderung, dass das endlich anders wird als das, was wir bis hierher erlebt haben. In dieser besinnliche Adventszeit, die ich gerade versucht habe darzustellen, in diese ruhige Kerzen-Adventszeit, da nimmt uns Lukas mit. Wir wollen noch ein bisschen genauer dahin gehen, und zwar besuchen wir heute ein Ehepaar. Nicht mehr ganz jung, ein bisschen älter schon. Ein Ehepaar, die haben tolle Namen. Sie leben in einer kleinen Stadt bei Jerusalem, einem Bergdorf. Er heißt Zacharias, dieser. Zacharias bedeutet, Gott gedenke an dich. Schöner Name eigentlich. Gott gedenke an dich. Und seine Frau heißt Elisabeth und das bedeutet, Gott ist mein Eid oder Gott ist mein Schwur. Das könnte man vielleicht auch übersetzen. Gott hat geschworen, bei mir zu sein. Das gilt. Toller Name, Elisabeth, ne? Elisabeth und Zacharias, die waren verheiratet, aber diese Namen, die waren irgendwie nicht Programm in ihrem Leben. So, Gott ist mir treu und gedenkt an mich und Gott ist mein Schwur. Das hat man in ihrem Leben nicht unbedingt gesehen, wenn man sich ihre Situation anschaut. Damals war es eine echte Schande, keine Kinder zu bekommen, und das hat bei denen nicht geklappt. Und vielleicht haben sie am Anfang noch gebetet, jawohl, Gott, wann schenkst du uns endlich Kinder? Und als das sich hinzog, dann haben sie vielleicht gebetet, Gott, schenkst du uns Kinder? Und als die Frau dann keine Kinder mehr bekommen konnte, da haben sie vielleicht Gott gefragt, Gott, warum schenkst du uns kein Kind? Wo bist du, Gott? Aber das war nicht ihre einzige Sorge, sie hatten noch eine andere Sorge, die sie mit den anderen Juden teilten, und zwar die Sorge, warum schweigt Gott? Sieht der denn nicht, was hier los ist mit seinem Volk? Warum redet er denn nicht mehr mit uns? 400 Jahre war das her, seitdem der Gott das letzte Mal durch einen Propheten geredet hat. Das ist die Zeit zwischen den Testamenten. Maleachi war der letzte Prophet, wo Gott mit ihm geredet hat und zum Volk geredet hat, und dann 400 Jahre Stillschweigen. Aber dann geht's los. Dann redet Gott wieder, und zwar durch einen Engel. Letzte Woche habe ich darüber was erzählt, und die Geschichte ist auch nicht ganz unbekannt, das gebe ich zu. Da hat Gott durch seinen Engel Gabriel zu Maria gesagt und gesprochen, und das hatte Konsequenzen. Wen das interessiert und wer die Geschichte nicht kennt, bei uns auf der Homepage kann man das nachhören. Das werde ich jetzt nicht nochmal thematisieren. Aber der Engel hat noch nicht aufgehört zu reden, sondern es geht weiter. Er redet, kommt zu einem Priester, so wie früher, zu Zacharias und redet zu ihm. So wie früher war das dann. Zacharias war ein guter Priester, dem es wirklich ein Herzensanliegen war, sodass Gottes Wille unter die Völker kommt. Eine echte Herzensangelegenheit, sein Dienst. Und er war als Priester dann dran. Das wechselte so immer reihum. Und er sollte in den Tempel hineingehen und Gott ein Rauchopfer darbringen. Da durfte nur er dann rein. Und er war dann da. Und das Volk wartet draußen, weil wenn der dann rauskommt, dann hat immer der Priester, der im drin das Rauchopfer dargebracht hat, einen Segen gesprochen über dem Volk und ein paar gute Worte gesagt. Und darauf haben alle gewartet. Die wussten ungefähr, wie lange es dauert, aber es dauerte diesmal länger. Kommt nicht mehr raus, der Zacharias. Und dann redet in diesem Raum, redet Gott zu ihm. Durch Gabriel. Gott hat deiner gedacht. Wie der Name ja schon sagt, Zacharias, Gott hat deiner gedacht. Ihr bekommt ein Kind. Es wird ein besonderes Kind. Es soll nicht nach dir heißen, Zacharias, sondern Johannes. Das bedeutet, Gott ist gnädig. Er wird Wegbereiter des Messias sein. Gott ist nämlich unterwegs. Und Zacharias ist überrascht. Er sagt, woran kann ich erkennen, dass es so kommt? Denn ich bin alt und auch meine Frau ist schon jenseits der Wechseljahre. Basisbibelübersetzung, da steht das wirklich so. Ich stelle mir die Situation vor. Da kommt Gabriel zu Zacharias in einem Raum, wo nur die beiden sind, definitiv. Und er hat eine gute, er hat sogar zwei gute, sehr gute Nachrichten für einen Menschen, den er dort trifft. Zacharias, eure Herzenswünsche werden erfüllt werden. Eure allergrößten Wünsche werden jetzt erfüllt. Vor dir steht ein Engel Gottes. Und du hältst mir deine Gründe als Hindernisse vor. Zacharias, checkst du eigentlich, was hier abgeht, könnte man sagen? Weil du das nicht glaubst und weil du Gott so oft vorgeworfen hast, dass er still schweigt, musst du jetzt still schweigen, so lange, bis der kleine Johannes da ist. Gott wird so handeln, wie ich es gesagt habe. Das hat der Gabriel anscheinend immer gesagt. Das hat er bei Maria fast genauso gesagt. Die Leute im Tempel, die warten also, und dann kommt er endlich raus und die sehen schon, ey, da ist was passiert. Die sehen ihm an, dass er eine Erscheinung gehabt hat. So liest das, steht man, so steht es in der Bibel, so kann man es nachlesen. Und dann macht er Zeichen, aber er kann sich nicht mitteilen. Ja, schade, fürs Volk und für ihn leider auch. Er bringt kein Wort heraus, er macht nur Zeichen, aber es bringt nichts. Tatsächlich wird dann Elisabeth schwanger und nachdem der Kleine geboren ist, freuen sich alle über dieses riesige Wunder. Das war auch damals schon ein Wunder. Und natürlich war den Leuten klar, am achten Tag wurden die Kinder damals beschnitten und dann gab es auch einen Namen und allen war klar, ja, ach, der kleine Zacharias, da ist er ja. Und dann sagt Elisabeth, nein, der soll Johannes heißen. Also das, was ich jetzt erzähle, steht wirklich so in der Bibel. Sagt, naja, fragen wir mal lieber den Mann. Also Elisabeth hat ja auch gerade ein Kind gekriegt. Also gehen die zu Zacharias und geben ihm eine Tafel und er schreibt, er heißt Johannes. Gott ist gnädig. Und in dem Moment, als er das aufschreibt und damit die Namensgebung klar ist, in dem Moment löst sich seine Zunge. Und was dann passiert, ist so, als wenn man da irgendwas zugedrückt hätte, was eigentlich schon seit 9 Monaten raus will. Dann strömt es alles aus ihm heraus. Ein toller Text, den wir jetzt gemeinsam lesen sollen. Das erste Mal seit 400 Jahren spricht Gott wieder durch einen Propheten zu deinem Volk. Das lesen wir ab jetzt. Ja. Da wurde Zacharias, der Vater von Johannes, mit Heiligem Geist gefüllt. Er begann wie ein Prophet zu reden. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es befreit. Er hat uns einen starken Retter gesandt, ein Nachkommen des Dieners David. So hat Gott es von jeher angekündigt durch den Mund seiner heiligen Propheten. Ein Retter, der uns befreit von unseren Feinden und aus der Gewalt aller, die uns hassen. Damit hat Gott auch unseren Vätern seine Barmherzigkeit erwiesen. Er hat an den heiligen Bund gedacht, den er mit ihnen geschlossen hat. Ja, er hat an den Eid gedacht, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns aus der Hand der Feinde zu retten. Dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Aber auch du, Kind, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden. Du wirst dem Herrn vorangehen und die Wege für ihn bereit machen. Du schenkst seinem Volk die Erkenntnis, dass der Herr es retten will und ihm die Schuld vergibt. Unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen. Darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkel und im Schatten des Todes leben. Er lenkt unsere Füße auf den Weg des Friedens. Ein toller Text. Vielleicht ein bisschen viel auf einmal. Deshalb habe ich das so schön unterteilt. In diesem Text stecken meiner Meinung nach 4 Adventbotschaften. Adventbotschaften, wer weiß das schon genau. Die erste Adventbotschaft, Gott ist unterwegs jetzt. Ein Vers habe ich dazu rausgepickt aus diesen ganzen Versen. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es befreit. Wörtlich übersetzt steht an der Stelle eigentlich noch ein bisschen was anderes, also mit einem anderen Akzent vielleicht. Gott hat sein Volk angeschaut. Und man könnte sogar noch weitergehen und sagen, Gott hat sein Volk unter die Lupe genommen. Und ich weiß ja nicht, wie das bei euch so klingt, wenn ihr hören würdet, Gott hat euer Leben unter die Lupe genommen. Muss nicht sein. Aber wenn da jemand ist, der das tut, der mein Leben ganz genau anschaut, mit der Absicht, mir zu helfen, der barmherzig ist, der aufmerksam ist, so wie ein Arzt, also ein guter Arzt oder eine gute Ärztin natürlich auch. Wir haben hier auch Ärztinnen, deshalb sage ich das so. Mit der Frage im Kopf, wo braucht das Volk Hilfe? Wo braucht das Volk Hilfe? Wo tut's weh? Und dann erkennt, die Frage selbst beantwortet, es braucht Erlösung. Ich habe die Schmerzen des Volkes gesehen und entschieden, es zu erlösen. Ich habe es besucht und erlöst. Wir können uns glaube ich, gut vorstellen, wie das so für Zacharias war. Also vielleicht nicht gut, aber wir können uns vorstellen, wie das für Zacharias war. Das war doch umwerfend, so ein Erlebnis, oder? Gott ist unterwegs. Jetzt. Dein Sohn wird Vorbereiter sein, weil der Messias, der Retter, unterwegs ist. Jetzt. Und dieses Jetzt, das hat noch nicht aufgehört. Seit damals ist das Jetzt noch gültig. Bis 2015 gilt dieses Jetzt immer noch. Es ist die Bereitschaft Gottes, mit uns zu reden, mit uns zu handeln, in uns zu handeln, uns barmherzig anzuschauen mit der Absicht, ey Mensch, wie kann ich dir jetzt behilflich sein? Was kann ich für dich tun? Meine zweite Adventsbotschaft, könntet ihr bitte kurz bemerken, dass ich Kerzen als Nummerierung rausgesucht habe? Sehr schön, finde ich das. Habe mich schon sehr lange darauf gefreut. Gott ist unterwegs zu seinem Volk. Wieder derselbe Vers übrigens, wer es nicht gemerkt hat. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist seinem Volk zur Hilfe gekommen und hat es befreit. Gott besucht sein Volk und tritt in die Mitte des Volkes. Es gibt noch einen anderen Vers, der steht im 1. Johannes Evangelium 1, Vers 14. Er, der das Wort ist, also Jesus ist damit gemeint, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Luther sagt, er wohnte unter uns. Er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut. Eigentlich kaum vorzustellen, oder? Dass der große Gott, wenn wir uns vorstellen, Gott ist all das, was wir glauben, dann ist er über unseren Dimensionen und der erniedrigt sich tatsächlich, ein Mensch aus Fleisch und Blut zu werden, um unter uns zu wohnen. Das war die Absicht. Gott und Jesus hätten ja diese ganze Aktion, das Leben von Jesus als Aktion beschrieben, ist nicht gut. Also hätten das ganze Vorhaben auch in 3 Minuten erledigen können. 3 Stunden, 3 Tagen, 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahren. Aber es hat 30 Jahre gedauert, bevor die Aktivität von Jesu überhaupt begann. Also 30 Jahre nach dem, was wir in 2 Wochen feiern, 2,5 Wochen, hat es gedauert, bis Jesus richtig aktiv wurde. Und ich glaube, er nimmt sich die Zeit, auch die Zeit, die danach passiert, diese 3,5 Jahre ungefähr, in denen er aktiv war, er nimmt sich die Zeit, weil er gesehen werden möchte von den Menschen, weil er gerne angefasst werden möchte von den Menschen, weil er gerne möchte, dass sie sehen, dass das zusammenpasst. Das, was er lebt und das, was er sagt, das passt zusammen. Authentisch ist, das möchte er natürlich gerne sehen. Und am besten lernen Menschen am Vorbild. Bis heute hat sich nichts dran geändert. Und die meisten Zeit zum Beispiel, die Jünger, die hatten ja nicht jeden Tag 6 Stunden Blockunterricht oder sowas, sondern die sind mitgelaufen. Die haben das gesehen, was Jesus tut, was er sagt, wie er sich verhält. Die haben am Vorbild gelernt, Tag für Tag. Zacharias hat wahrscheinlich, wenn da steht, er hat seinem Volk zur Hilfe gekommen, dann hat er wahrscheinlich an Israel gedacht. Das war ja auch das besondere Volk, das auserwählte Volk Gottes. Aber schon kurz nachdem Jesus dann hier auf der Erde war und aktiv wurde, schon kurz danach war eigentlich klar, dass Gott nicht nur das Volk Israel sieht, sondern seine Menschen sieht. Jesus hat ja mit seiner Art auch gerade unter den Juden viel Kritik hervorgerufen. Die Ehebrecherin, die hätte nach dem Gesetz gesteinigt werden müssen, hat er nicht gemacht. Er hat nämlich verstanden, dass das Gesetz ein Ziel hat. Es soll helfen, Gott zu erkennen. Seht ihr das denn nicht? Steht da nicht, aber ich glaube, das steht so im Hintergrund. Ist keiner da, der dich verurteilt, Ehebrecherin, ohne Namen? Ich auch nicht. Aber jetzt geh hin und sündige nicht mehr. Das hat er gesagt, obwohl er wusste, tut sie doch. Die wird wieder sündigen. Trotzdem hat er es gesagt. Er geht mit diesen verhassten Zöllnern, die Verräter, zu denen geht er essen. Die nimmt er mit in sein Team. Er geht zu einem römischen Hauptmann, der vielleicht schon manchen Befehl losgeworden ist und hier die Juden, die mach mal da lang. Und hilft ihm, halt heilt seine Tochter. Oder spricht mit der samaritischen Frau. mit der ein Jude nicht geredet hat, wegen ihrer Herkunft. Das war ihm egal. Er wollte den Menschen begegnen und er will uns immer wieder begegnen. Einmal, um so eine Beziehung zu beginnen, aber dann immer wieder. Immer wieder, um eine Beziehung auch zu leben. Ich bin mir nicht sicher, ich gucke nicht so viel Fernsehen. Gibt es diese Werbung noch, die Feste ändern sich, Henkel trocken bleibt? Aber das Henkel trocken war doch richtig, oder? Die haben ihr Ziel erreicht. Also ich weiß es noch. Die könnte man besser einsetzen. Man könnte nämlich sagen, mein Leben ändert sich. Die Umstände in meinem Leben ändern sich andauernd. Aber die Konstante in meinem Leben möchte Jesus sein. Der bleibt. Der bleibt treu in meinem Leben. Egal, was mit meinem Leben gerade passiert, was für eine Achterbahn ich da fahre. Das ist die zweite Adventsbotschaft da oben. Gott kommt zu dir und kommt zu mir. Gott ist unterwegs zu uns. Die dritte Adventsbotschaft lautet, Gott ist unterwegs, um zu retten. Wenn wir die ganze Bibel mal zusammenfassen sollten in einem Satz, ich weiß nicht, ob ihr das könntet ihr ja mal versuchen, ich würde mir einen Bibelvers dazu raussuchen, nämlich den. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist unterwegs, um zu retten. Gott ist unterwegs, um zu retten. Gekommen, suchen, retten. Gott handelt als Retter. Und wenn man das so auf der Arbeit, könnt ihr mal morgen mal ausprobieren gleich, sagen würde, einfach mal so unvermittelt, dann würdet ihr wahrscheinlich die Gegenfrage bekommen, ja, wovon denn? Wovon soll ich denn gerettet werden? Bin doch frei. Damals haben die Menschen vor allem an die Errettung der äußerlichen Umstände, die ich ganz am Anfang beschrieben habe, gedacht. Die waren wütend. Die wollten die Befreiung von den Römern, von der Besetzung haben. Und dann gibt es noch eine andere Ebene der Rettung. Und zwar die Rettung von der inneren Gottesferne, habe ich das mal genannt. Also das, was ich im Inneren spüre, was zwischen mir und Gott steht, dass das nicht so kompatibel ist, dass da was fehlt. Gefüttert durch Dinge, die mich von Gott trennen. Das nennt die Bibel dann immer Sünde. Wer viel sündigt, und das nicht nur nicht ändert, sondern auch nicht bereinigt, der wird durch diesen Zustand beeinflusst. Haben wir am Mittwoch drüber gesprochen, in einem Hauskreis. Mir ist dazu ein Beispiel eingefallen. Wenn wir uns vorstellen, ich hoffe, dass es solche Häuser nicht gibt, wir haben ein Haus nur mit einem Fenster. Sonst gibt es kein Licht in diesem Haus, also auch nicht elektrisch. Man ist also auf dieses Fenster angewiesen, dass das Licht dort hineinscheint. Das scheint auch von draußen immer rein. Tagsüber Sonne, nachts ist da eine Straßenlaterne. Es scheint immer Licht hinein. Und man braucht dieses Licht unbedingt zum Leben in diesem Haus. Und wenn man jetzt hingeht und jeden Tag da so einen schwarzen Aufkleber dran macht, einen kleinen, mal einen größeren, oder einen Farbklecks oder sonst irgendwas, dann ist das ein gutes Bild dafür, was passiert, wenn ich etwas zwischen Gott und mich stelle, wenn ich was tue, was Gott nicht möchte, angefangen von der Lüge bis hin zum Mord oder sonst irgendwas, dann wird die Lichtquelle immer kleiner. Dann ist es wichtig, dass wir sagen, jawohl, ich möchte wieder klare Sicht haben. Dann ist es wichtig, das zu bereinigen, so eine Scheibe zu putzen. Dann ist es vielleicht auch anstrengend, weil man, nachdem die Augen sich ja an Dunkelheit gewöhnt haben, plötzlich merkt, oh, hier ist ja doch überall Staub, das sollte ich mal wieder in Ordnung bringen. Das werden plötzlich ganz andere Dinge sichtbar, aber es wäre wieder ein gutes Leben. Jesus sieht diese Dunkelheit und ist selbst das Licht. Und deswegen will er ganz dringend unser Licht werden. Wir haben das in meinem Lieblings-Adventslied heute gesungen. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Dann kann da nichts mehr zwischenkommen, wenn wir sein Licht in uns hineinlassen. Jesus wird Wegbereiter von Jesus und vielleicht mussten die Leute sich schon mal an diese Botschaft gewöhnen, weil Jesus wiederholt das später fast wortwörtlich. Hätten die Eltern damals gewusst, wie der Johannes später mal rumläuft. Ich weiß nicht, ob die so super zufrieden mit der Berufung gewesen wären, ihr Sohnes als Wegbereiter. Der ist dann durch eine Wüste gelaufen, ziemlich heruntergekommen, mit einem Kamelhaarmantel, hat Insekten gegessen und wilden Honig und hat Leute angeschrien. Ihr Schlangenbrut zum Beispiel, Otterngezücht, solche Sachen. Aber auch, tut Buße und ändert euer Leben. Bereut das und ändert euer Leben. Und die Menschen haben anders reagiert, als wir vielleicht vermuten würden. Sie sind in dem Scharen gefolgt, haben sich taufen lassen von Johannes und ihn sogar gefragt, sag mal, du bist so abgefahren, Johannes, bist du der Messias? Dann hat er gesagt, nee, das bin ich nicht. Ich habe es nicht mal verdient, seine Schuhe zuzumachen. So viel mehr ist der, der da kommt, und hat auf Jesus hingewiesen. Er ist das Licht der Welt und dem sollt ihr folgen. Und als er seine Mission erfüllt hat, noch mitbekommt, jawohl, der ist da, der Messias ist unterwegs, muss er ins Gefängnis und wird umgebracht. Mission erfüllt. In dem Vers 78 aus dem Text steht, unser Gott hat ein Herz voll Erbarmen, darum kommt uns das Licht aus der Höhe zu Hilfe. Es leuchtet denen, die im Dunkeln und im Schatten des Todes leben. Er lenkt unsere Füße auf dem Weg des Friedens. Das haben wir gesungen. Die Nacht ist vorgedrungen, der helle Morgenstern erscheint. Gott will im Dunkel wohnen. Geht nicht. Weil wenn er dorthin kommt, ist es erhellt. So haben wir das gesungen. Ganz tolles Lied, finde ich. Und als wenn er uns belohnen will, so richtet Gott die Welt. Nur nochmal zur Erinnerung. Jesus selbst sagt dazu in der Offenbarung 22, Vers 16, ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch dies zu bezeugen für die Gemeinden. Ich bin die Wurzel und das Geschlecht Davids, der helle Morgenstern. Die vierte Botschaft. Gott ist unterwegs, um zu bleiben. Ziel der Mission ist nach der Rettung aus der Dunkelheit, steht auch in dem Text, dann können wir ohne Angst Gottesdienst feiern, heilig und nach seinem Willen, in seiner Gegenwart, solange wir leben. Das heißt nichts anderes, als dass Gott uns anbietet, bei ihm zu bleiben. Und eine lebendige Beziehung mit ihm zu leben. Gottesdienst meint in diesem Fall tatsächlich einfach nur unser ganzes Leben. Ich habe meine Frau kennengelernt im Jahr 1991. Boah, ist das lange her. 91 auf einer Jugendfreizeit. Ganz untypisch. Und wir wohnten nicht am selben Ort. Das hat sich die nächsten 3,5 Jahre nicht geändert. Nee, 4,5, es hat noch ein bisschen gedauert, bis wir dann ein Paar wurden. Also wir waren 3,5 Jahre ein Paar an verschiedenen Orten. Wochenendbeziehung kann ich niemandem empfehlen. Das war nicht gut irgendwann. Am Anfang war es okay, man hat ja noch ein eigenes Leben. Aber irgendwann war das nicht mehr gut. Und wir haben gemerkt, nein, wollen wir ganz dringend ändern. Wir wollen gerne unser ganzes Leben miteinander teilen. Wir wollen gerne uns als ganzen Mensch am Montag und am Mittwoch und so kennenlernen. Wir wollen unser Leben miteinander teilen. Ich glaube, dass Gott genauso wenig Wochenendbeziehungen mag wie ich. Ich glaube sogar, er mag noch weniger Wochenendbeziehungen als ich. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein. Dazu lädt dieser Text ein und dazu lädt eigentlich auch die ganze Adventszeit ein. Gott ist unterwegs, ist unterwegs zu uns und es ist Zeit, sich vorzubereiten, aufzuräumen, Fenster zu putzen. Ich möchte diese vier Adventsbotschaften nochmal vorlesen. Gott ist unterwegs. Er ist jetzt unterwegs, nicht irgendwann. Er ist unterwegs zu seinem Volk, also auch zu uns, zu mir, zu dir. Und Gott ist unterwegs, um uns zu retten. Und er möchte gerne bleiben. Er ist unterwegs, um zu bleiben. In deinem Leben bleiben möchte er gerne. Es geht bei allem irgendwie immer wieder um dasselbe. Darum, dass Gott eine Rolle in unserem Leben spielen möchte. Adventszeit bedeutet ja Ankunft. Also Gott möchte ankommen in deinem Leben, in meinem Leben. Er möchte gerne eine Rolle spielen, die entscheidend ist in meinem Leben. Man muss sich gut überlegen, wer ist das denn da, der in mein Leben möchte? Ist das jemand, der es gut mit mir meint oder nicht? Ich glaube, die Frage, die ist schon klar, die Antwort auf diese Frage. Aber wer ist denn noch? Jemand, der Anbetung verdient? Jemand, der eigentlich mein ganzes Leben verdient? Als ein Geschenk an ihn. Ein ganzes Leben, das ich mit ihm leben und teilen kann. Und wenn wir heute Abend mal feiern, dann können wir hier diese Vorbereitungszeit noch ein bisschen bewusster als sonst wahrnehmen. Die Dinge, die zwischen uns stehen, diese Glasscheiben wieder ganz in Ordnung bringen, nur im Bild, um zu verstehen, es ist gut, wenn das uneingeschränkt eine Kommunikation zwischen Gott und mir gibt, dass nichts mich von ihm trennt. Er verdient diese Anbetung und ich bereite mich darauf vor diesen ewigen und allmächtigen König zu treten, der ganz klein wurde, um mir zu begegnen, so von Angesicht zu Angesicht. Gott begegnen. Er verdient es, dass wir ihn anbeten als den er ist, der Sohn Gottes. Gott ist unterwegs zu dir.